alles wird sich beugen, wenn der König kommt. Mit Anmut und Ehre den Raum betritt. Und nichts hat mehr Bedeutung als vor ihm niederknien. Flehen, dass sein Feuer sich verbreitet, macht auf die Toren für den Herrn. Ebnet ihm die Wege, macht auf die Toren für den Herrn.
Hört ihr das? Klingt nach einer Menge Leute.
Das ist der Moment!
Der Sohn Davids.
Der Messias!
Mit einer Stimme preisen wir siegreich unseren Herrn. Jesus für immer, der König, macht auf die Tore für den Herrn. Auf die Tore für den Herrn. Hosianna, 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 der König kommt. Hosianna, 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 der König.
Wow, da war was los auf der Straße damals, oder? Man schätzt, dass da um die 100.000 Menschen in Jerusalem waren. 50.000, die da sowieso wohnen, also so viel wie in Heidenheim. Und nochmal so viel dazu kamen. Tagelang waren sie aus allen Ecken des Landes dahin gezogen. Sie hatten Lieder gesungen. Hosianna, der König kommt, war eins von diesen Liedern. Psalm 118, das kannten sie, diese Strophe. Sie hatten sie tagelang gesungen. Und jetzt kommt Jesus auf einem Esel eingeritten in Jerusalem. Und bei ihnen klingelt's und sie merken, hier kommt was zusammen. Das ist er, von dem wir schon so viel gesungen haben. Auf diesem Weg, aber über die letzten hunderte von Jahren. Da ist er, der Messias, Jesus, der Sohn Davids. Wow. Und Hosianna war nicht einfach nur, juhu, da kommt er. Sondern Hosianna bedeutet, Herr, hilf uns. Wie gut, dass du da bist. Endlich, endlich werden unsere Gebete erhört. Endlich wird Israel wieder jemand. Wird unser Land wieder hergestellt. Werden die Leute wieder staunen, wer wir sind. Und wir sind nicht mehr unterdrückt von den Römern. 600 Jahre lang immer unterdrückt worden. Erst die Babylonier, dann Alexander der Große mit den Griechen, dann die Römer. Endlich. Jetzt würde er uns frei machen. Jetzt würde er uns die Krone aufsetzen. Ich habe hier mal einen, so einen vom Straßenrand. Er freut sich. Endlich wird Israel wieder Ehre bekommen. Endlich wieder in den Mittelpunkt der Weltgeschichte gerückt. Endlich. Ein ganzes Volk, das sich danach sehnt, nach Befreiung, nach Anerkennung, nach Ehre. Ein Wunsch übrigens, den viele Länder haben. Ich denke gerade an die Wahl in Amerika vor kurzem. Make America great again. Und das steckt doch in all diesen Ländern drin und auch bei uns. Wir hoffen, dass die Wirtschaft endlich wieder in Gang kommt, dass Deutschland wieder wer ist wirtschaftlich. Das steckt in uns drin, in unseren Völkern, in unseren Ländern. Aber das steckt auch in uns drin als Einzelperson. Wie oft wünschen wir uns, dass wir gut dastehen. Dass wir endlich wieder wahrgenommen werden. Dass wir wer sind. Es passiert so leicht, dass man übersehen wird. Gerade als Kinder wird man leicht übersehen, auch als ältere Leute. Aber egal in welcher Lebensphase, du kannst immer übersehen werden. Das geht so leicht, dass andere im Mittelpunkt stehen. Der große Bruder, der größer ist, der stärker ist. Oder die kleine Schwester, weil sie einfach besser rechnen kann, obwohl ich älter bin. Oder man wird in der Schule gemobbt. Vielleicht ist man einfach nicht so sportlich. Man kommt immer als Letzter dran bei dem Auswählen der Teams. Das tut weh. Endlich möchte ich mal gesehen werden. Oder auch bei der Arbeit. Wir Erwachsenen kennen es genauso. Da strengt man sich an und jemand anders wird bevorzugt oder kriegt die Stelle, wo ich gedacht habe, wow, die wird doch eigentlich zu mir passen. Jesus, setzt du mir eine Krone auf. Nimm mich wahr. Gib mir Anerkennung und gib mir auch Recht, da wo mir Unrecht geschieht. Das ist so die Sehnsucht damals in dem ganzen Volk Israel. Und der Jubel ist so groß, weil endlich ist er da. Sie verstehen, das ist er. Warum war der Jubel so groß? Ein paar Tage vorher hatte der Jesus einen Toten. Der war schon 4 Tage tot, wieder lebendig gemacht, den Lazarus. Und das hat sich rumgesprochen. Und dann war bei allen klar, das muss er sein. Das ist mehr als ein normaler Mensch. Das ist dieser Sohn Davids, auf den wir warten. Und Jesus, er sagt nicht zu den Jüngern, hey, sag denen mal, dass sie das nicht so laut sagen sollen und so mal cool bleiben. Nein, der lässt das stehen. Warum? Weil er es ist. Weil er der Messias ist. Weil er der Sohn Gottes ist. Deswegen dürfen sie das rufen. Und Jesus bestätigt das sogar. Habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, warum der Jesus auf einem Esel da reitet? Sonst ist er ja immer zu Fuß gegangen. Er wollte damit zeigen, dass er in der Tradition von dem König David, der vor 1000 Jahre etwa vor ihm gelebt hat, dass er tatsächlich der Sohn Davids ist, der reguläre Nachfolger auf dem Thron. Denn als der David seinen Sohn Salomo auf den Thron gesetzt hat, da ist er auf einem Maultier reingeführt worden in die Stadt, damit alle sehen, das ist der rechtmäßige Nachfolger. Und das zeigt Jesus hier. Er reitet nicht auf einem Maultier, das ist so ein bisschen ähnlich wie ein Esel, sondern auf einem Esel. Also ganz ähnlich, aber ein Unterschied. Ein Maultier hat eine Stute, also eine Pferdemama als Mutter. Deswegen, also Esel und Pferdemama. Und deswegen ist das Maultier auch größer als ein Pferd. Und der Jesus, der geht jetzt noch eine Stufe runter und sagt, ich komme nicht auf einem Pferd wie der Cäsar oder die großen Herrscher. Ich komme auch nicht auf einem Maultier wie der Salomo. Ich komme noch eine Stufe tiefer. Ich komme auf einem Esel, den viele auch als dummen Esel vielleicht und als störrisches Viech halten. Er stellt sich also in die Königslinie, aber er macht von Anfang an klar, ich komme anders. Ich komme kleiner. Ich komme demütig. Ich komme sanfter auf einem Esel. Stellt euch das mal vor, da kommt Gott aus dem Himmel, besucht uns Menschen, lebt hier auf der Erde, Jesus, und dann macht er sich viel kleiner als die anderen Herrscher. Dabei ist er der Herrscher von diesem Universum. Und er kommt auf einem Esel. Ja, Jesus ist der König, auf den Israel gewartet hat. Er ist der Retter. Aber er kommt anders daher, als wir uns das vorstellen. Jesus kommt nicht und sagt, hier hast du eine Krone, ich gebe dir Ansehen. Das ist gar nicht der Punkt. Er schaut uns viel genauer an und sagt, du hast ein viel größeres Problem, als nur, dass du ein Krönchen brauchst, dass die anderen dich endlich toll werden. Er sieht in unser Leben hinein und er schaut durch uns durch. Dinge, die wir vor anderen Leuten geheim halten können, sieht er. Und er sieht zum Beispiel, dass da Neid in unserem Herzen ist. Ah, der andere kann das viel besser. Immer staunen alle über den. Ich würde das auch mal gern im Kindi oder in der Schule oder wo auch immer. Neid, ein großes Problem in unserem Herzen. Die Arbeitskollegen, die einfach charmanter mit den anderen umgehen können, als ich das kann. Die Freundin, die mehr Freunde hat oder Freundinnen hat, weil sie einfach so toll ist, weil alles sie mögen. Neid, das ist etwas, was jeder von uns kennt, egal ob klein oder groß. Und dann ist das andere in uns drin, dieses Gefühl, wertlos zu sein. Ah, immer werde ich übersehen. Der andere kann es besser, das hatten wir schon. Aber dann gucken wir auf uns und sagen, warum bin ich so, wie ich bin? Wenn ich nur das hätte, was der andere hätte. Gott, warum hast du mich nicht anders gemacht? Eine andere Frisur oder keine Ahnung was. Warum? Ich bin nichts wert, ich kann nichts. Immer passiert mir das. Kennt ihr das? Immer passiert mir das. Das ist ein Zeichen dafür, ich bin ein Pechvogel. Ich bin benachteiligt. Andere haben es besser. Oder andere haben ein anderes Thema. Bei denen läuft es rund. Da ist es der Stolz. Ha, es ist ja nur richtig, dass es so läuft, wie es läuft. Ich hab's halt drauf. Ich habe Erfolg in der Familie, im Beruf, wo auch immer. Ich bin halt gut. Steckt auch manchmal in uns drin. Wir würden es wahrscheinlich nie so laut sagen. Aber manchmal sind wir vielleicht froh und sagen, ha, gut, dass ich nicht der Pechvogel bin. Und dann sind wir stolz in uns drin. Bei jedem ist es was anders. Aber eines haben alle diese Dinge gemeinsam. Es geht immer um dich. Du bist immer mit dir beschäftigt. Du bist in dir gefangen. Entweder mit dem, was gut läuft, oder mit dem, was schlecht läuft. Dein Fokus bist du. Und du trittst auf der Stelle. Und deswegen hat hier diese Figur, hinten kann man es wahrscheinlich nicht sehen, eine Kette um die Füße. Eine Kette. Du bist nicht frei. Du bist in dir gefangen. Du steckst fest im Leben. Du bist auf der einen Stelle, auf der du trittst, wo du nicht wegkommst. Wenn Jesus jetzt hier einfach eine Krone draufsetzen würde und sagen, ja, ja, alles gut, ich gebe dir ein Krönchen. Das sieht doch komisch aus, wenn das hier nicht aufgeräumt ist und wenn da unten eine Fessel um unsere Füße ist. Es gibt ein viel dringlicheres Problem, als das Ganze nur ein bisschen schöner zu machen. Stellt euch jemand vor, ein König im Gefängnis, der steckt da hinter diesen Gitterstäben, hat eine Krone auf. Ja, der wäre froh, der hätte keine Krone auf und wäre draußen. Ein irriges Bild. Aber so sind wir manchmal, auch als Christen. Wir sind schon Christen, wir leben schon mit Gott, aber wir sind trotzdem wie Gefangene, in uns drin. Wir kümmern uns, wir drehen uns um uns mit dem Guten und mit dem Schlechten. Wir sind mit uns beschäftigt und wir kommen nicht weiter. Wir leben nicht, wie die Bibel das nennt, als Nachfolger von Jesus, die mit ihm unterwegs sind, weil wir feststecken. Und jetzt ist das Schöne, Jesus kümmert sich um diese Fesseln. Und wie nimmt er diese Fesseln ab? Indem er sich bückt, indem er in die Knie geht. Auf die Knie geht, indem er das Schloss aufmacht, indem er das Zeug wegräumt und uns frei macht. Das ist Jesus. Er nimmt die Ketten, er nimmt Schuld und Dreck und dann macht diese Krone Sinn auf unserem Kopf. Aber nur in dieser Kombi, nur in dem, dass er das erst wegnimmt. Und wie macht er das? Wir wissen, wie es geht. Wir gehen jetzt gerade auf Karfreitag zu und auf Ostern. Da hat Jesus genau das getan. Er hat diesen ganzen Mist weggenommen an Karfreitag. Und dann geht er damit ans Kreuz. Und der Weg ist manchmal ein bisschen beschwerlich. Man muss einen Umweg gehen. Jesus hat sich da echt auf den Weg gemacht, kommt hier beim Kreuz an, stirbt. Und dann nimmt er diesen ganzen Mist von mir ins Grab mit. Und als er nach 3 Tagen aufersteht, da kommt er ohne den Mist, der ist noch dort. Und er geht zu den Jüngern und sagt, ihr seid frei. Ihr seid frei, ihr müsst keine Angst mehr haben. Da müssen sie sich erstmal dran gewöhnen, weil die hatten noch Angst, die haben sich noch gefangen gefühlt. Und manchmal ist das ein Prozess, wo es Zeit braucht, bis wir verstehen, wir sind wirklich frei. Ich kann meine Füße bewegen, ich kann gehen. Man hat so eine Art Erinnerung an das, was vorher nicht ging und denkt, ich kann es nicht, aber man kann es wieder. Man ist frei. Ein Prozess, in den Jesus uns reinnimmt. Ihr seid frei. Überraschend, wie Jesus das Problem löst. Wir hätten es anders erwartet. Die Leute damals haben es anders erwartet. Er setzt sich auf den Thron. Er haut mal richtig rein. Aber er geht den demütigen Weg. Er bückt sich. Er nimmt die Schuld auf sich. Er trägt sie ans Kreuz. Er stirbt, damit wir frei sind. Das Interessante ist, das Wort Hosianna bedeutet, wenn man es eigentlich wörtlich ausspricht, ach, sei doch mein Retter. Da steckt so viel Sehnsucht drin. Es ist nicht nur, du bist der Retter, ganz neutral, sondern ach, sei doch mein Retter. Und das ist auch diese Einladung. Sei mein Retter. Und es funktioniert heute genauso. Wir haben in dieser Woche haben wir ein paar tolle Sachen hier in der Gemeinde erlebt. Wir haben einen Glaubenskurs, der ging jetzt ein paar Wochen. Und auch da gab es diese Einladung, sein Leben mit Jesus zu leben. Und da haben viele aus dem Kurs haben gesagt, das will ich. Manche zum ersten Mal so richtig verstanden, wow, ich möchte mit Jesus durchstarten. Andere haben es wieder festgemacht. Wir hatten gestern hier das Seminar Befreit Leben. Da waren viele da, viele, die auch schon lange mit Jesus unterwegs sind, aber die gemerkt haben, da sind noch Fesseln. Ich möchte die loswerden. Und die haben das erlebt. Dieser Prozess hat zumindest mal gestartet, dass Jesus frei macht. Am Anfang steht dieses Erschrecken, Hilfe, bei mir stimmt was nicht. Ich kann mich nicht so bewegen, wie ich will. Ich bin fest in mir selbst gefangen. Ich drehe mich um mich, im Guten wie im Schlechten. Und dann aber zu sagen, Herr, hilf. Und das ist die Gelegenheit, jetzt auf Ostern zuzugehen. Wir gehen in die Ostertage rein. Und wenn ihr etwas auf eurem Herzen habt, wo ihr sagt, Herr, hilf, dann hört er das gern. So beginnt die Passionszeit. Und dann kommt er und er schafft die Lösung. Und wenn du das schon erlebt hast, dass du frei bist, dass du die Krone aufgesetzt bekommen hast, dass der Mist weggeräumt wurde und wenn neuer Mist dazukommt im täglichen Leben, dass Gott den auch gerade wieder wegnimmt, weil der damals schon bezahlt wurde, dann kannst du doch eigentlich gar nicht anders, als zu jubeln, als zu rufen, ja, Jesus, ich liebe dich, du bist der Beste. Und ich finde es cool, dass die Kinder heute hier sind, weil wir Alten, wir kriegen das manchmal nicht ganz so gut auf die Reihe mit diesem Jubeln. Und ihr helft uns jetzt, okay? Wir machen das jetzt wirklich zusammen, ist freiwillig. Wer das nicht jubeln möchte oder denkt, hey, ist nicht meins, der braucht es nicht. Aber alle anderen möchte ich mal die Gelegenheit geben, das auszudrücken. Da war Stimmung damals bei diesem Einzug von Jesus. Und jetzt rufen wir einfach gemeinsam, Jesus, ich liebe dich ganz doll, okay? Alle bereit? Am besten stehen wir dazu auf, dann geht's viel leichter. Jesus, ich liebe dich ganz doll. Eins, zwei, drei. Jesus, ich liebe dich ganz doll. Komm, nochmal, wir lieben ihn wirklich doll. Jesus, ich liebe dich ganz doll. Amen.